Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich Ihnen das Wort Minister sage, dann fallen Ihnen bestimmt ganz viele Namen ein, die Sie verbinden mit dem Verkehrsminister, dem Innenminister, dem Finanzminister, unserem Ministerpräsidenten und so weiter. Und Sie stellen sich vielleicht jetzt auch die entsprechenden Gesichter dazu vor. Vielleicht sind Sie ihnen erst begegnet im Fernsehen, wo sie mit sonorer Stimme gewaltige Wahrheiten von sich geben, wohlgesetzte Worte sagen, wo man manchmal nicht so genau weiß, was haben sie eigentlich jetzt gesagt. Menschen, die entsprechende Gehälter bekommen, mit großen Autos vorfahren. Wer mal Minister oder Ministerin geworden ist, hat für später ausgesorgt. Und das Ministerium ist ihre Wirkungsstätte. Dort werden Gespräche geführt, wichtige Entscheidungen getroffen. Das lateinische Wort Minister bedeutet noch etwas ganz anderes. Es heißt nämlich, kann hier jemand so viel Latein? Genau, Diener, Handlanger und sogar Mundschenk. Grotesk. Stellen Sie sich mal unsere Minister als Mundschenk vor. Die englische Sprache verwendet dieses Wort auch. Sie kennt natürlich den Minister als Politiker, aber auch als Geistlichen. Und im Englischen heißt to minister, also das Verbum dazu, sich kümmern, Sorge tragen. Und wenn wir in die katholische Kirche zu unseren katholischen Geschwistern schauen, dort sind jeden Sonntag Ministranten unterwegs. Das sind die Helfer, die Handlanger im Gottesdienst. Und sie ministrieren, das ist ihr Dienst, die katholische Jugendarbeit. Also mit diesem Wort Minister sind wir beim Thema dieses Sonntags, dem Hirtensonntag, wo es um den geht, der sich kümmert, der Minister unserer Seelen ist, Jesus Christus. Im kirchlichen Zusammenhang ist der Hirte ein ganz vertrautes Bild. Ich kann mich erinnern, als ich in der Fürstenriederschule in der Grundschule war, gab es ein Religionsbuch mit einem Hirten vorn drauf und wir lernten das Lied »Weil ich Jesu Schäflein bin«. Ich könnte es immer noch. Ich weiß nicht, ob man das heute noch lernt. Der Hirte ist im ländlich geprägten Umfeld der Bibel, in diesem mediterranen Land, an der Ostseite des Mittelmeers, zwischen Steppe und Wüste, ein ganz vertrautes Bild. Dort gab es die Hirten, die mit Schafen oder Ziegen unterwegs waren. Bei uns gibt es die Hirten auch noch, wenn auch selten. Aber damals wie heute geht es für den Hirten immer noch um das Gleiche: das Wohl und Wehe der Herde, die Fürsorge für kranke und schwache Tiere, Verteidigung gegen feindliche Einflüsse und sei es Weidezäune, die die Beweglichkeit einschränken. Es geht um die strategische Versorgung mit Wasser und Weideland und schließlich auch um die Vermarktung der Erzeugnisse. Die Kasse muss dann eben auch stimmen. Und wenn ich die Bibel aufschlage, finde ich quer durch die Bibel die Figur des Hirten immer wieder und in einer wichtigen Rolle. Den Psalm haben wir schon gebetet und gesungen. Und beim Hirten, auch in der Bibel, geht es um Führung, Verantwortung, um Schutz und Fürsorge für die Menschen. Im Volk Israel, im Alten Testament, waren die Hirten die Politiker des Landes. Im Neuen Testament kommt der Hirte dann auch vor, eben in dem Text, den wir heute anschauen und auch in anderen Stellen, im Gleichnis vom verlorenen Schaf oder auch in der Aufgabe, die Petrus bekommt, weide meine Lämmer. Da geht es dann eher um Seelsorger. Die Politiker des Alten Testaments, also die Führer des Volkes Israel, Sie sind beauftragt, sich zu kümmern um die Menschen, die ihnen Gott anvertraut hat. Sie haben die Verantwortung dafür, dass es ihnen gut geht, dass sie sicher wohnen, dass es gerecht zugeht unter ihnen. Sie sollen sich vorbehaltlos und selbstlos für die Gemeinschaft einsetzen. Selbstlos. Ohne Blick auf eigenen Gewinn. Sie sollen das Recht der Witwen und Waisen hochhalten, für Gerechtigkeit sorgen. Und sie sollen sich um eine gesunde Beziehung zu Gott kümmern und dass die Gebote, die das Leben bewahren, auch eingehalten werden. Über diese irdischen Bedürfnisse hinaus sollen sie sich auch wie Seelsorger kümmern um dieses geistliche Leben der Menschen, um die Beziehungen zu Gott und untereinander. Und wenn man im Alten Testament so guckt, dann verschwimmen da manchmal die politische und die geistliche Verantwortung ineinander. Das lässt sich nicht unbedingt immer ganz voneinander trennen, weil es eben um das Wohl der Gemeinschaft geht, um die Beziehungen zwischen den Menschen und auch die Beziehung zu Gott. Von daher fand ich schon sehr faszinierend, dass Joachim Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, als Politiker und als Pfarrer sein Amt gelebt hat. Ich kann mich erinnern, er wurde mal von dem türkischen Chef als Geistlicher beschimpft. Er war es aber auch. Er hat es ja auch als Geistlicher gelebt, sein Amt. Ja, über die Hirten steht in der Bibel noch etwas anderes. Wer mal im Propheten Hesekiel nachliest, findet sehr harte Worte gegen die schlechten Hirten, die ihre Pflichten vernachlässigen, die in ihre eigene Tasche wirtschaften, die ihren eigenen Bauch mästen statt den Bauch der Schafe, die sich eher interessieren für das, was sie selber wollen, als dass sie sich hingebungsvoll kümmern um ihre Anvertrauten. Weder Könige noch hohe Geistliche werden von den deutlichen Worten des Propheten Hesekiel verschont, der das Unrecht genau anspricht und sie dadurch auffordern will, ihr Verhalten zu ändern. Manchmal denke ich mir, die Hirten unserer Tage bräuchten auch solche Propheten, die ihnen ganz genau auf die Finger schauen und das Unrecht, das getan wird, auch ansprechen. Der gute Hirte ist im biblischen und in unserem geistlichen Leben Jesus Christus. Und das Spannende ist für mich, auch als Kirchengeschichtler, dass die ältesten Darstellungen Jesu die Darstellung von Jesus als Hirte sind. Wollen Sie mal schauen, ob das Bild geht? Ach, da ist es schon. In Ravenna finden wir dieses große Mosaik Jesus als Hirte dargestellt. Mit Schafen, ohne Bart, einer, der sich kümmert um seine Herde. In der frühen Christenheit hat man Jesus nicht als Gekreuzigten dargestellt und auch nicht als Herrscher, sondern als Hirte. Die älteste solche Darstellung gibt es in der Kalixt-Katakombe in Rom. Dort hatten sich die Christen versteckt vor ihren Verfolgern und heimlich Gottesdienst gefeiert. Nur dieses Bild ist so verwaschen, ein Fresko, dass man es eigentlich fast nicht erkennen kann. Jesus, unser Herr, ist der gute Hirte schlechthin. An seiner Art, sich den Menschen zuzuwenden, da erkennen wir die Mentalität des Hirten, der einem verletzten Schaf hilft, der stehen bleibt, dieses Schaf aufhebt, es verbindet, seine Wunde reinigt, es vielleicht auf seinen Schultern trägt, wenn es nicht mehr laufen kann. Dieser gute Hirte Jesus erfolgt auch dem verirrten Schaf Er folgt ihm so lange, bis er es wieder gefunden hat. Er folgt ihm in die größte Verwirrung hinein, in das größte Dickicht aus Dornen und Steinen. Wenn ich das übertrage auf unser Leben, er folgt uns Menschen in die größte Dunkelheit, in die größte Ratlosigkeit, in die größte Verwirrung und Verletzung hinein. Selbst wenn wir meinen, wir sind von allen guten Geistern verlassen, da kommt der gute Hirte hin, in diese so katastrophale und schwierige Situation, in der wir manchmal stecken, in den größten Schmerz, in die größte Traurigkeit. Er folgt uns, bis er uns wieder gefunden hat. Er nimmt unsere Fragen wahr, unsere Ängste und Nöte und hilft, wie er nur kann. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir viele Fragen und wir haben viele Ängste. Und es plagt uns manches, wo wir nicht wissen, wie wir das lösen sollen. Und selbst gute Freunde, Menschen, die uns nah sind, die uns einen guten Rat geben, können uns manchmal dann nicht weiter helfen. Jesus Christus schon. Wenn wir diesen Text, den wir vorhin gehört haben, ernst nehmen, dann heißt es, er ist mit uns so vertraut, wie er mit seinem Vater im Himmel vertraut war. So eng und nah will er uns sein, er geht uns voraus und er zeigt uns den Weg. Das ist unglaublich tröstlich, zu wissen, da ist jemand, er ist da und er steht uns bei, ganz gleich, was passiert. Manchmal müssen wir uns das wieder vor Augen halten. Ich denke, ein Schaf wird sich nicht daran erinnern, dass der Hirte schon irgendwann kommt. Es wird halt verzweifelt strampeln und versuchen, sich aus seinem Dornendickicht wieder zu befreien. So geht es uns ja auch manchmal. Er kommt und er hilft uns dann. Vielleicht dauert es manchmal auch ein bisschen. Und dann kommt die Situation, in der wir Menschen nicht mehr klarkommen. Es gibt Dinge, die wir Menschen nicht leisten können. Wir können uns von unseren Fehlern nicht befreien. Jeden Sonntag wird das hier im Gottesdienst auch bekannt, dass wir Schuld auf uns laden. Und die kriegen wir nicht einfach los, indem wir uns unter die Dusche stellen. Wenn wir das nicht fertig bringen, dann kommt auch der gute Hirte und er übernimmt das selber. Und da verändert sich dieses Bild ganz massiv. Da wird nämlich der Hirte plötzlich zum Lamm. Dieses Bild stammt von Matthias Grünewald. Es ist die berühmte Darstellung der Kreuzigung, die habe ich jetzt weggelassen. Aber da unten drunter steht eben dieses Schaf. Und wenn man sich das anschaut, dieses Schaf trägt das Kreuz und aus seinem Hals fließt Blut in den Kelch. Das ist eine Andeutung des Abendmahls. Aber hier geht es darum, dass Jesus selber der Sündenbock wird. Er wird derjenige, auf dessen Schultern die Schuld der Menschen abgeladen wird. Da sieht man auf dem Bild noch einen Fuß. Können Sie den sehen? Dieser Fuß gehört dem Johannes dem Täufer. Und an diesen Fuß gehört noch ein ganz langer Zeigefinger auf diesem Bild. Und da heißt es, seht hin, das Lamm Gottes, es trägt die Sünde der Welt. Es trägt unsere Schuld. Hier wird der Hirte zum Osterlamm und hier vorne ist es als Parament am Altar zu sehen. Ich denke, das gehört auch mit zu dem Hirtenbild dazu, denn Jesus sagt, ich gebe mein Leben für sie. Seine Haltung, mit der er sich als Hirte den Menschen zuwendet, ist Leidenschaft, Opferbereitschaft, totaler Einsatz. Mit dieser Haltung wacht er über seinen Freunden. Es ist eine Haltung der Liebe, der Verantwortung, und er lässt uns nicht aus den Augen. Er will uns nicht verlieren, niemanden, keinen einzigen aufgeben, allen nachgehen, sich um alle bemühen, sich um alle kümmern. Das ist die gewaltige Aufgabe, der sich Jesus stellt, und die setzt er um mit jeder Faser seines Lebens, bis er zuletzt sagt: Es ist vollbracht. Es ist geschafft. Ich gebe mein Leben für Sie. Liebe Gemeinde, dieses Bild vom Hirten, das kennen wir. Das ist uns vertraut. Darauf verlassen wir uns gerne. Es tröstet uns, es ermutigt uns. Es ist ein so willkommenes Bild. Und das hören wir gerne im Gottesdienst. Wir hören gerne auf eine solche Stimme, die uns ruft und uns beim Namen kennt. Das ist unglaublich schön, sich da hineinfallen zu lassen. Und dann singen wir voll Dankbarkeit unsere Loblieder für diese wunderbare Haltung, die Jesus Christus uns gegenüber hat. Jetzt fällt mir in diesem Predigttext noch ein Satz auf, über den ich nachdenken muss. Jesus sagt: Ich habe noch andere Schafe und die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Was meint er damit? Heißt es, dass sein Blick nicht ungeteilt auf mir ruht, sondern auch noch auf anderen? Heißt es vielleicht, geteilte Aufmerksamkeit ist halbe Aufmerksamkeit? Muss ich am Ende meinen Jesus mit anderen teilen? Hat er dann weniger Platz in seinem Herzen, wenn ich nur ein Teil davon bin? Bin ich dann vielleicht weniger wichtig für ihn? Ich muss gestehen, das beschäftigt mich. Gibt es so etwas wie ein frommes Eifersüchtigsein? Natürlich gefällt es mir, dass sich Jesus ungeteilt mir zuwendet, mir Heinrich Eber. Und dann muss ich gestehen, er macht es aber mit dir auch, Markus. Bin ich dann vielleicht ein bisschen eifersüchtig? Wenn ich merke, dem anderen wendet er sich vielleicht mehr zu, aus meiner Sicht? Schmälert das die Beziehung von Jesus zu mir oder nicht? Und ich möchte sagen, nein, 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 so ist es nicht, sondern es erweitert eigentlich die Beziehung. Mir wird plötzlich bewusst, es geht Jesus um mich persönlich, aber auch um die anderen. Ich bin nicht allein auf der Welt. Ich bin nicht Robinson Crusoe auf der einsamen Insel, sondern ich lebe in einer Gemeinschaft, in einer Welt, und die ist größer als ich. Ich bin zwar der Mittelpunkt meiner eigenen Welt und meines eigenen Denkens, ist dieses Kosmos, der Heinrich Eber heißt. Aber es gibt eben eine größere Welt noch außenrum. Und Jesus ist für die genauso da. Ist doch klar, werden wir sagen, aber das hat Konsequenzen. Ich meine, das verändert den Blick, den ich auf andere Menschen habe. Wenn ich den anderen anschaue und in ihm feststelle, das ist auch ein von Jesus geliebter Mensch. Das fällt uns jetzt vielleicht nicht so schwer, wenn wir den anschauen, den Menschen, der jetzt neben uns sitzt oder die uns nahe sind. Aber dieser andere, das kann auch der Arbeitskollege sein, die Nachbarin, der Obdachlose, der Mensch, mit dem ich gestritten habe. Das kann auch der Fremde sein, der Flüchtling. Ist uns das bewusst? Das verändert nämlich ganz vieles. Es verändert meinen Blick auf den anderen Menschen und dann notgedrungen auch meinen Umgang mit ihm. Ich möchte euch jetzt an eine Bibelstelle erinnern, die ihr mit dem guten Hirten bestimmt nicht in Verbindung bringt, aber ich finde, sie gehört irgendwie schon dazu. Ganz vorne in der Bibel gibt es die Geschichte von Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder und dann fragt ihn Gott: Kain, wo ist denn dein Bruder? Und Kain, frech, sagt: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Diese Geschichte gehört für mich da dazu. Soll ich meines Bruders Hirte sein? Das ist die Frage. Und ich muss sagen, so wie ich die Bibel kenne und verstehe, ist die Antwort ja, 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 ja. Wir sind auch unseres Bruders Hüter, unserer Schwester Hirte, obwohl wir von Jesus selbst behütet als Hirten versorgt werden. Was heißt das konsequenterweise für uns? Ich möchte ein paar Beispiele sagen. Mich beschäftigt es: Kann ich selig beten und ein frommes Halleluja-Lied singen, solange mein Bruder und meine Schwester im Mittelmeer auf der Flucht ertrinkt, weil ihm niemand die Hand reicht und sie aus dem Wasser zieht? Kann ich fromm über die Worte Gottes diskutieren im Hauskreis, während unsere Brüder und Schwestern Gewalt erleiden und beim Gottesdienst in Sri Lanka erschossen werden? Können wir aus unserem Überfluss eine kleine Spende machen, während unsere Brüder und Schwestern hungern und ums Überleben kämpfen? Ich muss sagen, manchmal leben wir mit frommen Scheuklappen, die uns unseren Blick einengen und wir sehen nicht, was sonst noch um uns herum passiert. Ja, weil Jesus noch andere Schafe hat, um die er sich kümmert wie um uns, können wir uns nicht für besser, wichtiger und wertvoller halten? Ich denke, es gibt auch einen frommen Egoismus, mit dem wir nur uns selber und unseren Jesus sehen wollen. Und ich muss sagen, da sind wir auf dem Holzweg. Dieser Satz vom guten Hirten, der auch noch andere Schafe hat, er gibt uns auch eine Verantwortung für unsere Mitmenschen, für unsere Brüder und Schwestern. Und das heißt, Hirten sind ja auch Pfarrer, Bischöfe, Pfarrerinnen, Gemeindeälteste. Mit Petrus haben wir den Auftrag bekommen: Weide meine Schafe. Ja. Und wir tragen einen Teil dieser Verantwortung. Aber ich glaube, als Hüter unserer Brüder und Schwestern sind wir alle in dieser Verantwortung. Und dem sollten dann auch Taten folgen, wenn wir das wissen. Unser Gebet zum Beispiel. In der Sakristei haben wir für die verfolgten Geschwister gebetet. Ich denke, das ist eine Aufgabe, die man nicht nur am Sonntag hat. Ich denke, man kann aber auch für alle Menschen, die verfolgt werden, beten. Es gibt auch andere, die noch verfolgt werden. Die Taten, denen, die dem, dieser Überzeugung dann folgen müssten, könnten sich in unserer Opferbereitschaft niederschlagen. Aber auch in unserem Wahlverhalten, wenn jetzt dann Europawahl ist, in dem, was wir politisch denken und sagen, in unserem Leben überhaupt. Große Worte können wir alle gut machen, aber letztlich wird doch gemessen, welche Haltung wir haben an dem, was wir tun, wie wir selbst leben, ob das echt ist und authentisch. Und ich wünsche uns, dass wir als die Herde Jesu auch die Hüter unserer Brüder und Schwestern der anderen Menschen sind und so Wegbegleiter werden für sie und Wegweiser auf den guten Hirten hin, den Hirten unserer Seelen, Jesus Christus. Gott möge uns dazu helfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als das, was wir begreifen, der segne und bewahre uns bei Jesus Christus. Amen.